Liebe Freunde in unseren Zellgruppen, diesen 82. Impuls möchte ich unter das Thema stellen, Jesus und Israel. Ich setze wieder die Reihe über den Katechismus fort und beziehe mich auf die Abschnitte dort Nummer 571 bis 591. Des Volkes Israels und des jüdischen Glaubens für ihn als Christen. Ratzinger hat damals geantwortet: Alles in eurem Glauben ist von Bedeutung für uns. Das mag etwas heftig klingen, ist aber zutiefst wahr. Denn man kann ohne das Volk Israel und ohne das Judentum letztlich unseren Glauben nicht verstehen. Vor allem das Zentrum unseres Glaubens, Jesus Christus, nicht verstehen. Jesus begegnet uns in der Heiligen Schrift ganz und gar als Glied seines Volkes Israel. Jesus ist, war und bleibt Jude. Maria, seine Mutter, war Jüdin und jeder Sohn einer jüdischen Mutter ist Jude. Und das ist bewusst so geschehen. Das war nicht Zufall, dass Jesus inmitten des Volkes Israel Mensch geworden ist. Er gliedert sich mit seiner Menschwerdung in die Erwartung des Volkes Israel ein. Er erfüllt das, was über viele Jahrhunderte im Volk Israel an Erlösung ersehnt und erhofft worden ist. Das bezieht sich ganz besonders auf die zentralen Geheimnisse eben unseres Glaubens. Wir haben letztes Mal die 5 Hauptgeheimnisse unseres Glaubens schon kurz angetastet, einmal die Schöpfung, dann die Erwählung Israels eben, dann eben die Menschwerdung, die Erlösung Jesu in seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung und letztendlich dann seine Wiederkunft am Ende der Zeiten. Mitten in diesen Geheimnissen steht sozusagen als gewisser Höhepunkt das Pascha-Mysterium, also sein Leiden und sein Tod am Kreuz. Und das eben ganz besonders kann man nur verstehen, wenn man die ganze Geschichte Israels im Hintergrund hat. Nicht umsonst bezeichnet noch heute die Kirche dieses Doppelgeheimnis zwischen Tod und Auferstehung mit dem alten jüdischen Begriff des Pascha. Denn die Erlösungstat Jesu ist in einer ganz geheimnisvollen Weise eine Fortführung und Überhöhung und Vollendung der Erlösungstat, die Gott durch Mose an seinem Volk Israel damals bei der Befreiung aus Ägypten vollzogen hat. Das bezieht sich auch letztlich auf das ganze Alte Testament. Jesus ist eben ein neuer Mose. Mose selbst hat schon angekündigt, dass eines Tages ein Prophet wie er auftreten wird. Jesus ist dann auch letztlich ein neuer Josua. Er hat sogar den Namen ja von Josua übernommen, denn Jesus und Josua sind genau dieselben Namen, nur der eine hebräische Namensform, der andere griechische Namensform. Jesus ist auch der neue David, er ist der Sohn Davids, wie er ja auch im Neuen Testament uns angekündigt wird. Jesus ist der neue Salomo, der große Weisheitskönig Israels. Er ist aber auch in jedem der Propheten Israels bereits vorgebildet und knüpft bei der Botschaft aller Propheten immer irgendwo an. Er ist der neue Elia, er ist der neue Elisha, das merkt man auch in seinen Wundern, die Jesus dann vollzieht, die häufig im Alten Testament bei den Propheten fast unmittelbare Vorbilder haben. Vor allem ist er auch der neue Gottesknecht, den der Prophet Jesaja einmal in so schönen Bildern beschrieben hat, bis hin zum Tod, zum unschuldigen Tod des Gottesknechtes für die Sünden der vielen. Jesus vollendet in merkwürdiger Weise diese Bilder und Vorbilder und Erwartungen, indem er anknüpft an den alttestamentlichen Vorbildern und Zeugen. Man muss sich das vielleicht vorstellen, am besten wie eine schöne Vase. Das Alte Testament stellt sozusagen eine wunderschöne Vase dar, und in diese Vase hinein füllt nun Gott mit dem Neuen Testament einen wunderschönen Blumenstrauß. Der Blumenstrauß ist in sich natürlich auch schon schön, aber er wird zusammengehalten von dieser Vase. Das heißt, er bekommt erst dadurch seinen Halt, seine Festigkeit und letztlich auch seine Fülle. In diesem Sinne können wir das Neue Testament nie ohne das Alte lesen oder verstehen. Es ist immer wieder neu interessant zu fragen, welche alttestamentlichen Bilder oder Urbilder hinter einer Geschichte, eines Gleichnisses zum Beispiel auch im Neuen Testament möglicherweise verborgen ist. Ganz besonders trifft dies auch zu für den Namen, den wir Jesus bis heute ja beigeben. Wir nennen ihn gerne Jesus Christus, und ohne es oft heute noch richtig uns bewusst zu machen, sprechen wir mit dem Beinamen Christus ja nichts anderes aus als Messias. Christus ist nichts anderes als die griechische Form des hebräischen Messias, und der Messias ist eben der vom Volk Israel für die Endzeit erwartete Erlöser, den Gott senden wird. Sicher nicht in jeder Nuance so, wie Jesus dann gekommen ist, aber umgekehrt hat Jesus eben das jüdische Messiasbild ganz in seine Sendung aufgenommen, überhöht und erfüllt. Das drückt Jesus auch aus in Bezug auf das Gesetz des Mose. Er betont ausdrücklich, dass er nicht dazu gekommen ist, um Gesetz und Propheten aufzuheben, sondern im Matthäusevangelium, in der Bergpredigt sogar, sagt er: Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Das heißt, er füllt in die Hülle des Alten Testamentes hinein sein Fleisch, seine ganze Menschheit, seine Gottheit, sein Wesen. Und in seiner Person ist nun das Wort Gottes im Alten Testament restlos verkörpert. Wenn wir uns deswegen heute als Christen an Jesus halten, halten wir uns an das Gesetz, halten wir uns an die Gebote, die Gott dem Mose gegeben hat. Selbst dann, wenn wir sie im Einzelnen gar nicht kennen oder vielleicht in einzelnen Geboten heute gar nicht mehr erfüllen können, weil die Rahmenbedingungen dieser Gebote so gar nicht mehr vorhanden sind, wie zum Beispiel der Tempel in Jerusalem. Bleibt zuletzt eben der Blick auf den Tempel selbst. Jesus ist auch in einer bestimmten Weise die Fortführung des Tempels in Jerusalem. Er ist sozusagen der neue Tempel. Das sagt er auch selbst, wenn er einmal den Juden empfiehlt, sie mögen doch den Tempel abreißen. Er wird ihn in 3 Tagen wieder errichten. Er meint dabei seinen Leib, wie es bei Johannes heißt. Sein Leib wird im Leiden und Sterben niedergerissen, aber 3 Tage später sozusagen bei der Auferstehung wird er neu errichtet. Was ist der Tempel? Er ist nichts anderes als der Ort, der Begegnung zwischen Gott und den Menschen. Jesus ist der Ort schlechthin, wo wir als Menschen Gott begegnen und die Erlösung empfangen, die im Opfer auf dem Tempel auch schon im Alten Bund wenigstens vorbildhaft erwirkt worden ist. Und darum geht es Jesus. Er möchte, dass wir seinen Leib, sein Menschsein, sein Geheimnis heute darstellen und den Menschen weiterverkünden. Er beruft sich deswegen seine Jünger aus der Schar der Israeliten, damit sie als Zeugen für das ganze Wort Gottes, für das Neue und das Alte Testament in die ganze Welt hinausgehen können und jetzt alle Menschen einladen, in das Volk Israel einzutreten. Wir sind nämlich, so sagt es Paulus auch, geistlicherweise alle Juden, weil wir zum Volk Israel durch Jesus Christus hinzugehören, weil wir ja in seinen Leib eingegliedert sind, sind wir also Teil des Judentums und damit auch unmittelbar Empfänger der Verheißungen und der Bundesschlüsse, die Gott einst an Israel gegeben hat. Jesus hat seine Jünger bestimmt, Zeugen zu sein. Schon im Alten Testament wird Israel beim Propheten Jesaja vor allem als Zeuge dargestellt vor den Menschen dieser Welt für sein endgültiges Wirken an den Menschen, das er inmitten des Volkes Israels vollzogen hat, in der Menschwerdung seines Sohnes Jesus Christus, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Wir können also letztlich die Botschaft Jesu gar nicht verkünden, ohne immer wieder auf das Judentum und damit auf das Alte Testament uns zu beziehen. Ich möchte euch als Wort des Lebens für die kommende Woche einen kurzen Halbsatz wieder aus dem Evangelium des dritten Adventssonntags mit auf den Weg geben, wo Johannes der Täufer seine Berufung beschreibt oder seine Berufung beschrieben wird und von ihm gesagt wird, er ist dazu gekommen, um Zeugnis abzulegen für das Licht. Ich lade euch ein, diese fünf Worte wieder mitzunehmen. Zeugnis ablegen für das Licht, für Christus und damit für die Schrift, die in das Alte und das Neue Testament, in der die ganze Fülle der Erlösungsbotschaft Gottes an uns Menschen enthalten ist. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder den Segen Gottes für die kommende Woche. Segne und behüte euch der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.